Hallo, ich freue mich heute wieder jemanden vorstellen zu dürfen. Ich bin heute nicht alleine. Und auch ihr könnt euch freuen, weil ich habe eine ganz tolle Frau hier zu Gast. Wir kennen uns schon. Ich habe mal überlegt, bestimmt sowas wie 7, 8 Jahre, da habe ich sie getroffen. Da war sie noch unterwegs und hat Frauen in Tech-Berufen stark gemacht und dort Förderprogramme für Frauen auf den Weg gebracht. Es war natürlich auch ein Female Leadership Meeting, wo wir uns getroffen haben, und seitdem hat sie eine beeindruckende Karriere gemacht. Sie brennt für Diversity, sie brennt für Female Leadership, sie stellt sich großen Herausforderungen und hat heute in den letzten Jahren Positionen, in der sie auch wirklich große Dinge bewegen kann, weil sie in Unternehmen Change-Prozesse dabei ist, mitzugestalten und Leute mit auf den Weg zu bringen, Mut zu haben und sich zu trauen, wirklich in nachhaltige, regenerative Transformation zu gehen. Bitte einen großen Applaus für Charlotte Blum. Hallo und herzlich willkommen zu Heldenreise Zukunft, der Podcast für Changemaker. Mein Name ist Monika Schubert und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Hallo.
Was für eine tolle Vorstellung. Vielen Dank. Ich glaube, du bist ein Brot geworden.
Ja, das solltest du doch auch. Das freut mich immer ganz besonders, weil es für mich natürlich auch eine große Freude ist, dass du heute hier bist. So, ich kenne dich ja und ich mag unsere Gespräche auch immer so gerne. Aber alle, die uns gerade zuhören, die haben dich wahrscheinlich noch nie gehört. Und deswegen stell du dich doch erstmal auch nochmal vor mit deinen Worten. Wer bist du so? Was machst du so? Und so.
Das mache ich gerne. Also ich würde sagen, ich bin die Charlotte. Und wir haben uns kennengelernt. Da war ich noch bei der Femtech in Berlin als Tochter der TU Berlin und habe da das Career Building Programm geleitet. Und da junge Frauen in technischen Bereichen auf Führungskarrieren vorbereitet in einem Career Building Programm, was ich geleitet habe, was wahnsinnig spannend war. Und danach wollte ich eigentlich in die Selbstständigkeit und meine Doktorarbeit beenden. Und dann hat wirklich schicksalsartig die Albright-Stiftung bei mir angeklopft. Und ich habe für die Akademie aufgebaut, was eine ultra tolle Reise war und mich auch total geprägt hat. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, damit diese Akademie noch weiter wachsen kann, muss sie in andere Hände übergehen. Und ich habe gekündigt und das dann natürlich auch den aktiven Projekten gesagt, mit denen ich gearbeitet habe. Und dazu gehörte auch Edding. Und in dem Moment, als ich gesagt habe, sorry, meine Zeit endet und war aber super schön mit euch. Ich glaube, 1,5 Tage später hatte ich ein Angebot auf dem Tisch. Und dann habe ich vor genau einem Jahr, am 5. Februar, habe ich angefangen als Director Change in Organizational Design und bin zuständig für Veränderungsprojekte bei Edding. Bin zuständig dafür, unsere Führungskräfteentwicklung neu aufzustellen. Und eben aber auch darauf zu achten, dass die Organisation so aufgestellt ist, dass sie die Veränderung auch hinkriegen kann. Und das war, glaube ich, das erste große, was mir aufgefallen ist. Wir haben eine Strategie für Ende 2026. Wir nennen die Profit 4. Das heißt, wir möchten net positive werden und regenerativ. Und das ist viel Veränderung und das ist natürlich auch ein bisschen eine Reise ins Unbekannte, weil welches Unternehmen hat es schon wirklich erfolgreich geschafft, regenerativ zu werden? Das heißt, kommen viele Veränderungen auf uns zu. Und das Erste, was ich aber meinte, ist, oh, wir haben noch ganz schön viele Wunden von einer fehlgeschlagenen Transformation von 2020. Und also mein Titel ist zwar fancy mit Director Change in Organizational Design, aber wenn du mich fragst, habe ich das letzte Jahr mit Aufräumen aufräumen verbracht.
Oh ja.
Ganz unprätentiös.
Ja.
Und genau, da bin ich heute. Das ist spannend vom Hintergrund her. Ich bin Psychologin. Ich habe berufsbegleitend promoviert. Chances and Challenges for Leaders and Change. Das heißt, dieses Thema Führung, Veränderung ist meins im Kern. Und ich bin Coach und Frau und gerne Frau.
Ja, genau. Und eine wunderschöne junge Frau, genau. Wunderbar. Ja, okay. Also das, was du von Edding erzählt hast, da bist du ja mittendrin in einer Heldenreise, ne? Also die sind ja.
Kann man so sagen.
Was mich interessiert, wie kam denn die Edding Group dann auf die Idee überhaupt, dass sie dass sie regenerativ werden wollen und seropositiv? Also neutral. CO2-neutral. Genau.
Es gibt mit lachendem und weinendem Auge in unserer Organisation immer so ein Mythos davon, wenn unser CEO Per ein Buch gelesen hat. Das ist wie so ein Warnsignal. Oh Gott, Per hat ein Buch gelesen.
Oh Gott, ja.
Und dann passieren Dinge. Und Per hatte ein Buch gelesen. Und er hängt wahnsinnig an dem Thema sowieso Nachhaltigkeit. Er glaubt zutiefst daran, dass wir unser Wirtschaftssystem verändern müssen. Er verkennt dabei nicht, dass natürlich Edding genauso auch von Profit abhängig ist. Aber er glaubt auch wirklich daran, dass Wandel möglich ist. Und das tut unser ganzes Vorstandsteam. Und das ist auch etwas, was mich motiviert und mir irgendwie immer wieder auch in Momenten, wenn ich mich gar nicht heldenhaft fühle, doch auch wieder Erdung gibt, dass das bei uns im Vorstand so richtig ernst gemeint ist, von der Nachhaltigkeit bis zum regenerativen Wirtschaften. Da ist echter Intent und kein Schummeln.
Ja, super. Das ist ja schon mal eine hervorragende Voraussetzung, wenn der Kopf des Unternehmens und wenn im Vorstand so jemand sitzt, der dann auch wirklich diese Prozesse anleitet, weil oft ist es nicht der Fall und dann sind sie auch schon zum Scheitern verurteilt oder wird es oft ganz, ganz schwierig, wenn die Unternehmensspitze da nicht mitzieht, beziehungsweise nicht als Vorbild auch vorangeht. So, ne? Das ist sehr gut.
Ja, absolut.
Okay, also da kam quasi der Impuls. Welches Buch hat er denn gelesen?
Ja, das heißt Net Positive.
Ja.
Aber ich komme gerade nicht auf den Autor. Das kann ich dir gerne nochmal für die Podcast-Notes sagen. Ich habe das dann vor meinem Einstieg, habe ich mir das nochmal als Hörbuch zumindest angehört. Und war auf jeden Fall fasziniert, aber ich könnte es jetzt auch nicht zusammenfassen. Ich saß dann direkt im Edding-Einstieg so durchgeschwurbelt.
Ja. Ja, und sag, also du hattest es ja schon angedeutet, dass ihr quasi jetzt gestartet seid, seit kurzer Zeit. Man hat dich deswegen auch gerne mit reingenommen, mit an Bord geholt, so. Und du hast schon gesagt, dass du jetzt mit Aufräumen beschäftigt bist, so. Das ist ja am Anfang auch immer was ganz Wichtiges, sonst kann man ja auch gar nicht richtig starten. Man muss ja aufräumen und man muss ja irgendwie dann auch überlegen, und was packe ich jetzt in den Rucksack rein für die Reise, die wir vorhaben? So, und was gehört nicht mehr dazu? Kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz schön anstrengend ist. Welche Bewährungsproben durchläufst du oder durchläuft das Unternehmen dabei gerade?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie das immer so ist, ne? Du könntest bei uns im Unternehmen wahrscheinlich 10 Leute befragen und davon würden vielleicht 2, 3 das Gleiche sagen. Alle anderen empfinden unterschiedliche Herausforderungen. Wenn du jetzt zum Beispiel unser Team fragst, die zuständig sind für Corporate Volunteering, dann würden die dir sagen, keine. Die sind als strategisches Ziel bei uns verortet und wir overperformen, weil die Leute Lust darauf haben. Die machen, gehen zu den unterschiedlichsten Projekten, ob vorgelesen wird oder Krankenhausgarten neu begärtnert wird. Die Leute sind dabei. Wenn du jetzt fragst, wie werden unsere Marketingpläne mit Social Sustainability verknüpft? Was machen wir da anders? Oder gibt es noch ganz schön große Fragezeichen? Für mich ist so ein Idealszenario, dass wir das wirklich irgendwann in unsere Organisationsprozesse integriert bekommen. Aber davon sind wir natürlich auch noch weit entfernt. Also, dass wir irgendwie KPIs etabliert haben, über die wir jetzt in der Strategie sowieso schon haben. Irgendwas in unserem Controlling, was richtig mitmisst oder so. Ich glaube, eine große Herausforderung, die wir haben, ist auf der anderen Seite auch unser Vorstand, weil die ganz klassisch doch auch einiges an Zeit in ihrem Elfenbeinturm verbringen und manchmal nicht sehen, wo die Organisation wirklich ist.
Mhm.
Und diese Hürde zu schließen und ihnen aufzuzeigen, was können sie von der Organisation gerade wollen oder was können sie auch von welchem Bereich wollen, das ist ja auch nicht immer das Gleiche, ist eine Herausforderung, die ich habe. Und die andere Herausforderung ist, dass wir, wie ganz viele andere Unternehmen, auch meinen Wandel über gutes Projektmanagement steuern zu können und die wirkliche Arbeit mit den Menschen, die wird noch nicht gut genug gemacht. Also ich fange das jetzt immer mehr an. Aber ich habe auch zum Teil einfach schon verpasst, dass irgendwelche Projekte als Change betrachtet werden, weil da ist gar nichts zu Change gemacht worden. Und es hat natürlich auch nicht geklappt.
Halleluja, okay.
Und ich glaube trotzdem, am Ende merkt man dieses Genuine, was besser machen wollen, was schon mal eine ganz gesunde Basis ist. Und ich glaube grundsätzlich auch sowohl etwas, was ich aus der Praxis weiß, auch in meiner Doktorarbeit untersucht habe, ist, ich glaube immer, wenn es eine authentische Identifikationsfläche gibt, ob das eine gesamtstrategische Ausrichtung ist oder deine Führungskraft, das ist ein großer Motivationspunkt und ein ganz wichtiger Hebel, um die Menschen wirklich mitzunehmen. Und das haben wir als Baseline gegeben.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Mhm. Genau. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht mit Projekt, mit Prozessen irgendwie erstmal nach vorne geht, also die Kultur im Unternehmen dann mitzunehmen und die Leute wirklich mitzunehmen und diese Themen, die kommen ja dann ganz zwangsläufig. So.
Das kommt mit der Zeit, ja. Also, was ich jetzt als nächstes angehen möchte, gemeinsam mit meinem Kollegen, der zuständig ist bei uns für das Projektmanagement, ist wirklich nochmal wirklich durch die ganze Organisation Workshops zu skalieren, wo es darum geht, den Purpose wirklich zu verstehen, zu reflektieren. Mhm. Was heißt das für meinen eigenen Bereich? Das heißt ja auch für die Leute sehr Unterschiedliches. Wir haben 4 Säulen der Nachhaltigkeit definiert. Interne, soziale, ökologische und ökonomische. Und in jedem Bereich gibt es ja auch immer andere Schwerpunkte und andere Möglichkeiten. Und ich glaube auch da, wenn man da Freiraum hat in der Gestaltung, auch das ist immer schon mal ein richtig guter Motor für Veränderung, wenn sich die Leute nicht so eng in irgendeinen Korridor reingequetscht fühlen, durch den sie jetzt durchgehen müssen, sondern in dem, was sie verändern, Gestaltungsfreiheit haben. Ich meine, bei uns kommt niemand drum herum. Ja, alle müssen auf eine Art und Weise, und das ist ja auch gut.
Ja.
Aber die Ausgestaltung über die Dimensionen, das wird sich mit der Zeit zeigen, wie wir das am besten integrieren können.
Ja. Erlebst du Widerstände?
Ja. und manchmal weiß ich gar nicht, ob das aktuelle Widerstände sind oder ob das Müdigkeit ist von unserer Transformation von 2020, Da wurde nämlich auch sehr erfolgreich Widerstand geleistet und davon wird man ja aber auch müde. Und ich glaube, in der Organisation sind sich schon alle relativ einig, dass wir Profit for cool finden, dass wir Nachhaltigkeit cool finden. Wenn es dann darum geht, im eigenen Bereich was zu verändern, dann sieht das nochmal ganz anders aus. Aber ich bin frohen Mutes.
Ja. Ja. Also du steckst da jetzt mittendrin in einer Reise, wo du auch noch gar nicht abschätzen kannst, wohin sich das Ganze entwickeln wird. So, und ich schätze mal, dass, was ich auch aus unseren Gesprächen weiß, dass du ja auch, um so eine Reise anzutreten, wo man gar nicht weiß, wo sie hingehen kann und wird, so, das braucht ja ganz viel Zuversicht und auch Zutrauen. Und das bekommt man natürlich, wenn man schon vorher Erfahrungen gesammelt hat, die einem dieses Zutrauen auch geben. Und da kann ich mir vorstellen, dass deine Erfahrungen bei der Albright-Stiftung da auch ein ganz wichtiges Polster für dich gegeben haben, oder?
Jein.
Jein.
Jein. Ein klares Jein. Also auf der einen Seite gab es natürlich, sage ich mal, Inspirationsmomente, wo man gemerkt hat, dass wirklich eine Veränderung eingetreten ist. Aber eine Sache, die ich bei der Albright-Stiftung vermisst habe, ist, dass ich nicht langfristig an der Entwicklung der Unternehmen teil war. Ne? Ich habe dann Workshops gegeben, Keynotes gegeben oder auch beraten, aber für einen eher begrenzten Zeitraum. Manchmal war es wirklich nur 1-2 Sessions. Und ich konnte dann nicht nachverfolgen oder mitbekommen, wie es eigentlich weitergegangen ist. Und das war schon etwas, was mir auch gefehlt hat. Und das habe ich jetzt bei Edding, ne? Also ja, da kann ich jetzt genau das wirklich langfristig mitgestalten und sehen, wie sich Dinge verändern. Da hatte ich neulich den Moment, dass ich irgendwie ganz verzweifelt war und das Gefühl hatte, irgendwie ein Projekt ist überhaupt nicht gut gelaufen. Und da stand dann mein Chef vor mir und war total perplex, weil er wusste, wie sowas früher lief und sagte, aber im Vergleich ist doch super. Aber ich hatte natürlich den Vergleich nicht.
Ja.
Aber ich würde dir trotzdem sagen, mein Lieblingsbeispiel aus der Zeit bei Albright war ein Beratungsauftrag, unser erster Beratungsauftrag, der auch länger ging und noch läuft. Und das war wirklich wie David gegen Goliath, ein kleines Team, zuständig für Nachhaltigkeit, ohne Vertretung im Board selber, haben gesagt, wir möchten in dem ESG-Dreieck, wir möchten Social pushen, wir möchten was für Diversity machen, wir möchten was für unsere Frauen machen und wir ziehen das jetzt durch. Und dafür haben sie sich uns an die Seite geholt. Und über unterschiedlichste Workshops, die wir dann teilweise auch gemeinsam gestaltet haben, sind die das systematisch angegangen. Und dann war der erste Workshop, der wurde dann erfolgreich. Danach konnten sie dann doch das Board überzeugen, auch in diesen Workshop zu gehen. Dann war das Board in dem Workshop. Und da hatte ich in diesem Workshop auch einen meiner absoluten Highlight-Momente sowieso bei Albright, weil da lehnte sich plötzlich einer nach vorne und ich hatte ganz viele Studien vorgestellt, ganz viel zu Biasen oder Entscheidungen, die man so fällt. Und der lehnte sich nach vorne und sagte, ja, ist ja schön, aber also ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass wir gebiased sind. Und dann hat sich ein anderer aus den Reihen umgedreht und ihn angeguckt und gesagt, also sich gegen diese Studien zu lehnen, ist genauso wie zu sagen, den Klimawandel gibt es nicht. Und dadurch, dass das aus den eigenen Reihen kam, war das Thema vom Tisch.
Und
das war ein so mächtiger Moment.
Das kann ich mir vorstellen.
Und hat mich so irgendwie auch nachhaltig beeindruckt und auch bestätigt, dass, was ich ja eigentlich immer allen Männern sage, ist, Ich kann ganz viele Dinge sagen, auch als Expertin. Es wird mehr Gewicht haben, wenn ihr es sagt, auch als Nicht-Experte. Einfach weil es als euch von Männern kommt. Und da ist so viel Potenzial drin, mit dem man auch noch viel mehr machen kann. Aber auf jeden Fall hat dieses Unternehmen dann wirklich gegen so viel Widerstand, ich glaube, nach einem Jahr haben die eine Quote eingeführt. Da war ich dann schon gar nicht mehr da, aber sie haben diese Quote geschafft. Das war das große Ziel. Und sie haben mir das halt auch noch erzählt, was mich extrem gefreut hat, dass sie mich dann noch auf dem Laufenden gehalten haben. Aber gerade, dass es so ein kleiner Bereich von der Seite war, die das mit so viel Überzeugung gemacht haben, das war für mich auf jeden Fall eine Heldenreise.
Absolut. Absolut. Ja. Toll. Wie groß war das Team, das du da begleitet hast?
Also das Kernteam, ich habe das Kernteam, aus dem das kam, das waren vier. Am engsten habe ich mit zweien aus dem Team gearbeitet.
Ja. Und in einem Unternehmen, das wie viele Mitarbeiter hat?
Also es ist auch ein deutscher Mittelständler, auch Familienunternehmen.
Ja.
Auch noch mit, also in der Zeit haben wir dann herausgearbeitet, welche Rolle das gespielt hat, dass es ein inhabergeführtes Unternehmen ist, was es dadurch noch für Strukturen gibt, wie mit Informationen umgegangen wird, welche Inhalte das hatte. Und die waren auch international, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wie viele Mitarbeitenden das waren.
Okay.
Ist schon ein bisschen her.
Okay. Aber da ist es anzunehmen, da waren schon ein paar Mitarbeiter. Das war jetzt nicht irgendwie eine kleine Klitsche, sondern ist ein mittelständisches Unternehmen, also wahrscheinlich ein paar hundert Leute, oder?
Mehr, die sind auch börsennotiert.
Okay, börsennotiert. Also ich wollte einfach nur nochmal diese, weil du es ja auch so gesagt hast, David gegen Goliath und eine kleine Truppe von 2 bis 4 Leuten hat es geschafft, in diesem Unternehmen ein Bewusstsein für Diversity hinzubekommen und letztendlich, dass da eine Quote eingeführt wird.
Ich habe es gegoogelt, 9.000.
9.000, guck mal.
9.000, ja.
Wow. Und das hat ein kleines Team von 4 Leuten geschafft.
Ja.
Das ist richtig eine tolle Geschichte. Und das ist eine tolle Geschichte für alle, die gerade in dem Bereich Diversity, People and Culture unterwegs sind, weil die haben ja oft so große Widerstände, mit denen sie zu kämpfen haben. Und jetzt mit der politischen Situation auch noch mal mehr. Ne?
Ja, das ist erschreckend, muss ich wirklich sagen. Gleichzeitig teilweise, wenn man genauer hinguckt, in die amerikanischen Unternehmen, die dann irgendwie nach außen hin, sagen wir mal, keine Diversity-Programme mehr haben. Die behalten teilweise ihre Initiativen, aber nennen die nicht mehr so. Das wird dann irgendwie more generic, wird es dann unter People and Culture verortet, aber natürlich auch nicht alle. Manche schaffen es einfach ab. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich nicht gewundert. Ich habe in meiner Zeit bei Albright auch mit ein paar amerikanischen Unternehmen beziehungsweise teilweise deutschen Unternehmen, die aber amerikanische Töchter hatten oder Ableger hatten, gearbeitet. Und die USA war lange besser als Deutschland, wenn es um die Anzahl von Frauen im Top-Management ging. Immer knapp an Schweden dran, also USA, Schweden und UK waren immer die Vorreiter. Und ich habe damals aber schon immer gesagt, das ist keine kulturelle Verankerung, warum das so ist. Das sind Quoten, die extrem hart einhalten, und das ist Angst vor Diskriminierungsklagen. Und das Erste, was damals angefangen hat, ist, dass Männer angefangen haben zu klagen wegen Diskriminierung. Und da habe ich schon gesagt, wenn die Klagen härter werden als die von den Frauen, wird es ein Problem geben. Aber vor allem, wenn die Gesetze nicht aufrecht gehalten, also quasi die Mauern, ne, die das aufrechterhalten haben. Und was man dazu sagen muss, ist, dass die Freiheit der Frauen, in Anführungsstrichen, diese Berufe einzunehmen, ist erkauft. Au-pairs, Nannies, wenn Frauen in diesen Job sind, dann ist das, weil jemand anders ihre Kinder betreut und nicht, weil die Unternehmen kulturell was verankert haben, das wirklich beides möglich macht. Und das sind eben dann Unterschiede zu auch UK, Deutschland und Schweden, die einfach in der Arbeitskultur und in der gesellschaftlichen Aufstellung wirklich einfach einen anderen Anker bieten für das Thema, als das in den USA der Fall ist. Und insofern war dieses Gerüst, was es da gab, da musste einer mal richtig reintreten. Jetzt sind es gerade zwei, die da richtig reintreten. Mm. Und dass das nicht halten würde, das überrascht mich nicht.
Mm.
Und ich glaube, jetzt zum Beispiel in Schweden könntest du das nicht. In Deutschland kannst du es mehr, als du es in Schweden kannst. Mm. Aber ich meine, selbst in Schweden sehen wir Stagnation und sogar Rückgang. UK ist gerade an denen vorbeigezogen, was immer alle für unmöglich gehalten haben.
Interessant. Interessant. Ja. Interessant, wie sich die Länder insgesamt dann, also auch in ihrer gesamten kulturellen Identität entwickeln und was das für Schwankungen letztendlich auch hat. Ich meine, in US ist jetzt eine riesige Schwankung und man weiß ja irgendwie gar nicht, wo die da hin manövrieren. So, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in dem Land, dass die da alle einfach nur zuschauen, was da veranstaltet wird.
Ich bin auch gespannt. Also ich habe Freunde in den USA. Ich habe war im Dezember vor einem Jahr da. Und da haben wir darüber gesprochen, dass das System so kaputt ist. Und dass es eigentlich einmal untergehen muss.
Mm, ja.
Also so kann es sich eigentlich nicht regenerieren. Und ich muss immer sagen, das ist fast so ein bisschen so absurd. Das klingt mein einziger Hoffnungspunkt, dass ich denke, ja, okay, das musste jetzt einmal kaputt gehen. Und dann kann es hoffentlich wieder irgendwie sich gesund neu bauen. Aber ich muss sagen, ich habe gerade noch mal den Podcast gehört, Okay America, von der Zeit, den ich wirklich nur empfehlen kann. Aber für Hoffnung ist er nicht gut.
Ja, na gut. Ich meine, Heldenreisen haben immer die großen Kämpfe und Auseinandersetzungen und schmerzhafte Prozesse beinhalten sie. Der Kampf mit den Dämonen ist ja nicht ohne. Mit den Widerständen und je schlechter die Ausgangssituation ist, je größer die Dämonen sind, die man sich quasi auch gezüchtet hat, umso schmerzhafter wird natürlich dieser Prozess. Und in Bezug auf Amerika, das habe ich auch von verschiedenen Stellen auch gehört, auch Matthias Hawks, der Zukunftsforscher, drückt es schon auch sehr ähnlich aus, dass man fast irgendwie nur noch so da drauf gucken kann, weil es ja von dem, was da jetzt gemacht wird, das hat ja keine wirkliche Zukunftsperspektive. So, wenn wir aber bei uns hierher gucken, dann, ich meine, keiner von uns hat ja Lust auf Schmerzen. So, wir möchten ja so einen Zustand wie in USA gerade, wie wir das sehen. Also da merkt man ja schon, dass das keiner hier letztendlich will. So. Und dass es da auch ein Zusammenrücken gibt von Kräften, die das, die das jetzt versuchen, auf eine andere Art und Weise zu bewerkstelligen. So. Und auch bei euch im Unternehmen, also ihr seid ein kleiner Mini-Kosmos natürlich in der großen Wirtschaftslandschaft, so. Aber ihr versucht ja etwas ganz anderes. Ihr versucht ja wirklich Zukunft zu gestalten. Ihr versucht regenerativ zu werden. So. Das macht doch Hoffnung auch. Und ihr seid nicht das einzige Unternehmen hier jetzt bei uns in Deutschland, die sich auf diese Reise schon seit längerem gemacht haben.
Ja, das stimmt. Also mir persönlich gibt es Hoffnung. Ich weiß auch, dass viele zu uns kommen für die Strategie, dass ich wirklich, dass es so eine Sehnsucht gibt auch nach dieser Veränderung und auch nach einem sinnvollen Ziel, auf das man hinarbeitet. Aber also genauso wenig wie bei uns intern so eine Veränderung schmerzlos abläuft, ist das natürlich, es ist genau das Gleiche für die Gesellschaft. Und ich finde, die Zwischenwahlergebnisse, die wir schon hatten, waren schmerzhaft genug. Deswegen bin ich ganz vorsichtig damit zu sagen, naja, was wollen wir denn gerade wirklich? Mhm. Offensichtlich wollen doch ganz viele was ganz anderes als ich. Mhm. Und das ist natürlich erschreckend. Und jetzt kann man sich fragen, was ist denn, wenn wir jetzt auf ja, AfD-Wählende schauen, was ist deren Sinnsuche? Was meinen die, was erfüllt werden kann? Was mich immer wieder erstaunt, ist die Manipulation, die wir sehen, die wir in den USA sehen, die wir hier sehen, die ich auch das erste Mal finde ich, dass wir die hier so sehen. Also jetzt in der letzten Zeit. Und wie müsste denn unser System sein, dass die Antwort nicht mehr in einer Partei wie der AfD suchen? Und wenn ich auf unsere Wirtschaft gucke und auf Edding gucke, dann glaube ich nicht, dass ein Edding die Antwort ist, so sehr ich mir das wünschen würde, weil das nicht genug Sicherheit suggeriert. Also auch bei uns gibt es sehr viel Unsicherheit im Unternehmen, was die Zukunft angeht. Auch wenn sie Profit for toll finden, haben sie Angst davor, dass es unsere Zukunft nicht genug sichert. Mhm. Unser visionärer CEO ist ganz sicher, dass es unsere Zukunft sichert. Und diese Unsicherheit, die wir bei uns erleben, die gibt es natürlich potenziert von außen. Also außen erlebt, und da sind wir dann ja wirklich bei neurokognitiven Prozessen. Was lösen Emotionen bei uns aus? Also diese Schmerzen, die wir in Veränderungsprozessen haben, welche Emotionen sind dahinter? Warum haben wir diese Emotionen? Jetzt müsste man eigentlich voraussetzen, dass Menschen mit Emotionen umgehen könnten. Aber wie viele Menschen können wirklich unterscheiden zwischen Reizreaktion oder Reiz und bewusster Handlung? Weil Reiz und einen emotionalen, spontanen Impuls haben wir alle.
Absolut.
Aber handeln wir danach? Hm. Wie viele haben gerade ein riesiges Bedürfnis nach Sicherheit, nach einfachen Lösungen. Unser menschliches Gehirn, wir lieben einfache Lösungen. Das ist total gut, wenn wir nicht komplex denken müssen. Liebt unser Gehirn, dann kann es Energie sparen. Evolutionär alles klasse, ist total zufrieden. Aber die einfache Antwort gibt es nicht in der reaktionären Partei. Und die einfache Antwort ist eben auch nie der Veränderungsprozess. Der Veränderungsprozess ist immer erstmal Angst und etwas, was ich im ersten Moment nicht will. Mhm. Und das alles auseinander zu differenzieren, zu erklären, zu vermitteln, ist eine Riesenaufgabe. Und dann müssten wir auch erstmal voraussetzen, dass wir viel mehr Akzeptanz in der Gesellschaft hätten, vor allem bei den Männern, dass wir alle emotionale Wesen sind und dass kluges Emotionsmanagement eigentlich ein Riesenteil der Verantwortung von uns ist. Aber wenn wir gesellschaftlich Männern gar nicht richtig zugestehen, das ganze Spektrum von Emotionen zu haben, dann lernt man auch nicht, damit umzugehen, damit vernünftig umzugehen, andere Entscheidungen zu fällen, sondern dann wird auf Angst reagiert mit Machtsuche.
Absolut, absolut. Sehr spannend, was du gerade sagst. Und je mehr ich dir zuhöre, Da habe ich gefragt, und was, wie schaffst du es bei euch bei Edding? Oder was gibt dir Zuversicht? Wie schafft ihr es, dass den Menschen Zuversicht gegeben wird im Unternehmen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? Weil das finde ich nochmal so ein Unterschied. Also Zuversicht ist das eine und Sicherheit ist das andere. Und ich glaube, von Sicherheit muss man sich momentan einfach verabschieden. Wir können froh sein, wenn wir Zuversicht haben. So.
Ich glaube, Zuversicht gibt uns schon auch immer wieder Per. Ja. Mit seiner Energie und super. Seiner Motivation. Super, es gibt Versicht, gibt uns immer, wenn es irgendeine, ich glaube, neue Produkte sind bei uns, wenn die irgendwie cool gestaltet sind, noch nachhaltiger, neuer Twist, es kann noch mehr Tinte gespart werden. Ja, wir sind schon auch alle sehr fokussiert an dem, was wir produzieren und das kann schon auch Abschwung geben. Und eigentlich am Ende sind es die Menschen. Mhm. Die Menschen geben einander Zuversicht.
Mhm.
Und insofern ist auch diese Eigenverantwortung, seine eigene Zuversicht aufrechtzuerhalten, ist halt wichtig.
Mm.
Und darauf zu warten, dass sie nur von außen kommt, ist schwierig.
Ja, aber das hast du gerade, das ist gerade ganz schön, diese Aussage. Menschen geben einander Zuversicht. Und wenn man einander Zuversicht gibt, dann gibt man sich ja dabei auch selber die Zuversicht. Also es entsteht schon die Zuversicht letztendlich in der Verbundenheit. So, in dem Miteinander. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, wo du sehr viel Wert drauf legst in den Prozessen und in dem, wie ihr vorgeht bei Edding.
Absolut. Mir wird nicht immer so der Raum dafür gegeben, wie ich ihn gerne hätte, aber immer mehr. Und ich hatte gerade ein schönen Erfolgsmoment, als wir wollten für eine unserer Business Units, wollten wir über Gruppenarbeit was Kreatives erarbeiten. Wir hatten aber auch nicht viel Zeit und das war schon Teil, die Business Unit einzubeziehen in den Veränderungsprozess. Und ich finde es manchmal nicht leicht, ad hoc in so kreative Prozesse zu kommen. Und es gibt eine schöne Kreativaufgabe, die ich mag. Und zwar ist die Aufgabe, dass alle, und es mussten wirklich alle in diesem Raum, ich glaube, wir waren 50, 55 Menschen oder so, mussten das hässlichste Pferd malen, was sie sich vorstellen können.
Das hässlichste?
Das hässlichste. Und sie haben mich alle angeguckt und haben gedacht, okay, die Alte spinnt jetzt völlig. Und dann habe ich sie gefragt, naja, was, wenn ich euch die Aufgabe gegeben hätte, das schönste Pferd zu malen, was ihr euch vorstellen könnt? Und alle meinten, oh mein Gott, das ist so viel Druck. So much pressure. Das geht nicht. Und dann meinte ich so, genau, deswegen malt ihr jetzt einfach das Hässlichste und ihr fangt einfach an und ihr geht in diesen kreativen Modus und es ist egal, wie es aussieht. Und sie waren skeptisch, sie haben es alle gemacht und dann haben sie sich danach diese Pferde gezeigt und sich so über diese Pferde gefreut. Es war so eine schöne Stimmung in diesem Raum. Alle waren beieinander, haben gelacht, haben geteilt, haben sich den anderen zugewandt, waren stolz auf das hässlichste Pferd, was sie gemalt haben. Und aus diesem Moment haben wir sie dann in die Gruppen geschickt. Die waren super kreativ, die haben tolle Ergebnisse geliefert, die hatten Freude. Und das war für mich auf der Ebene von so Emotionalität war es schön. Aber es war für mich auch schön, dass ich diese Aufgabe überhaupt einbringen durfte, weil ich weiß, vor einem halben Jahr hätte man mir noch einen Vogel gezeigt.
Mhm.
Und sie hat aber tatsächlich genau das erfüllt, was sie erfüllen sollte. Und in einem idealen Fall möchte ich gerne, dass diese Pferde noch in so einer kleinen Galerie bei uns aufgehängt werden, um daran zu erinnern. Und da war Zuversicht, da war Freude, da haben sich alle auf diese neu gemergte Business Unit gefreut. Und Das war ein ganz kleiner, aber einfacher Moment, der, glaube ich, auch einfach Lust auch auf das Doing zusammen gemacht hat.
Was wieder auch total unterstreicht, wo wir irgendwie zwischendurch auch schon waren, wie wichtig das ist, kleine Momente der Freude und des Spaßes und des Miteinanders zu schaffen, was eine riesige Wirkung hat, sofort. Und dass es immer wieder so ein Schlüssel ist, obwohl es einem so banal vorkommt. Was, also wenn man sich vorstellt, was die Aufgabe ist, das hässlichste Pferd zu malen, was man sich vorstellen kann. Ne? Was hat das für eine riesige Wirkung? Und ich glaube, alle, die hier zuhören und irgendwo im Trainings- oder Coaching-Bereich unterwegs sind, haben sich jetzt sofort diese Übung, das hässlichste Pferd zu malen.
Ich kann es nur empfehlen.
Quasi in Dialog zu kommen, gerade in einer großen Gruppe. Ich glaube, diese Übung wird jetzt quasi sich total potenzieren. Ich werde sie jedenfalls sofort anwenden, wenn ich die Gelegenheit habe. Was für ein schönes Entree, um quasi Türen zu öffnen und es den Menschen einfach auch wieder leicht zu machen. Ich glaube, da sind wir sehr oft einfach gefordert, uns solche Momente zu überlegen und sie auch zu kreieren und zu schaffen, um Leute dann in eine zuversichtliche Bewegung zu kriegen, in der sie nicht mehr nachdenken, sondern in der sie dann einfach kreativ miteinander sich begegnen und schauen, was rauskommt.
Ja. Und wenn das bei uns klappt, dann klappt das auch überall.
Überall, auf alle Fälle. Ja, genau. Sag mal, was siehst du, was sind so wichtige Zukunftskompetenzen, damit es gelingt, diese ganzen Schritte zu gehen und einen Schritt vor den anderen zu setzen, um Transformation quasi gut zu gestalten?
Ich glaube tatsächlich, ich hänge in blödem Denglisch, aber so Complexity Skills, also mit Komplexität umgehen zu können. Und damit meine ich gar nicht nur Komplexität reduzieren zu können, sondern sie auch aushalten zu können. Ich glaube auch, wird uns AI abnehmen können, aber was sie nie machen können wird, ist unseren eigenen emotionalen Prozess zu übernehmen. Also das, worüber wir, was passiert zwischen Reiz und Reaktion.
Ja.
Dafür werden wir für immer verantwortlich sein. Und das ist einer der größten Schlüssel auch fürs Miteinander. Und ich glaube, je mehr die AI für uns übernimmt, was das Inhaltliche angeht, desto besser müssen wir im Menschlichen werden. Weil je sichtbarer wird auch, was du menschlich überhaupt bieten kannst und was nicht. Wenn du nicht mehr inhaltlich glänzen kannst, weil alle wissen, ja, das hat ChatGPT für dich geschrieben. Und ist ja auch okay, ist ja effizient. Aber welche Person bleibt denn dann? Und ich glaube, wichtig zusätzlich auch ist so eine Grundoffenheit und am Ende, um offen zu sein, nicht in deine Angst zu gehen, sind wir auch wieder bei emotionalen Skills. Wir sind ja am Anfang der Entwicklung von AI. Da wird ständig was Neues auf uns zukommen. Und da auch da die Komplexität auszuhalten, das Neue auszuhalten, sich anzupassen, flexibel zu bleiben, sich nicht bedroht zu fühlen, das schon ziemlich viel, was da von einem gewollt wird.
Ich finde es ja auch gerade so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch da drin sehe ich ja letztendlich Hoffnung, weil in Unternehmen und in jedem Unternehmen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo jetzt da noch ein Unternehmen gibt, die nicht im Kompletten in der Waschmaschine sind und von oben nach unten und rechts und links geschleudert werden und alles irgendwie durcheinander geht. Das heißt, die Themen, die wir gerade besprechen, sind ja überall der Fall. Das heißt, alle sind damit konfrontiert und Führungskräfte sind aufgefordert, emotionale Skills zu entwickeln, um mit Komplexität, mit Paradoxien, mit Widersprüchen aller Art besser umzugehen. Und darin sehe ich eigentlich eine Hoffnung. Weil wenn sie das im unternehmerischen Kontext einfach auch zwangsweise lernen müssen, dann lernen sie das ja nicht nur für den unternehmerischen Kontext, sondern sie lernen es als Menschen. So wie du es auch vorhin gerade gesagt hast. Mhm. Wir werden gefordert sein, unsere menschlichen Fähigkeiten, da vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene, zu erweitern, zu schärfen, ja, zu entwickeln. So.
Was wir dafür machen bei Edding,
ja,
um das mehr gewährleisten zu können, ist, dass wir mit einer Kollegin gemeinsam setzen wir die Führungskräfteentwicklung bei uns neu auf. Und wir haben die in 3 Streams geteilt. Der erste Stream sind unsere Values, dass wirklich unsere Werte verstanden werden, damit umgegangen werden kann, dass wirklich als Handlungs- und Entscheidungsmaxime gelebt wird. Und der zweite Stream ist, ich habe den Change Alignment Stream genannt. Das ist letztendlich ein Modul, wo es so um Erfolgsschritte von Veränderung geht. Es geht um die emotionalen Modelle, die es im Change Management gibt. Also ganz klassisch wirklich von der Change-Kurve über das Change-House. Aber wirklich auch, ich gehe auch darauf ein, woher die Change-Kurve kommt, dass die aus der Trauerpsychologie kommt, was das schon ja für eine Bedeutung,
ja,
hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich arbeite ganz gezielt mit dem Modell aus meiner Doktorarbeit, wo wirklich Schritt für Schritt die eigene Rolle der Führungskraft in einem Veränderungsprozess reflektiert wird, dass man zu einer authentischen Haltung kommen kann, die man dann authentisch kommuniziert an seine Mitarbeitenden, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, wie wichtig die eigenen Prozesse sind in der Führung von Veränderungen. Und dann setzen wir Peer-Coaching und kollegiale Consulting-Beratung auf, damit eben auch dieser Austausch, die Verknüpfung untereinander, aber auch die Reflexion kontinuierlich aufrechterhalten wird und wir so diese Skills in der Organisation verankern und sich immer weiterentwickeln lassen. Und der dritte Stream sind dann klassische Trainings. Und das heißt, durch die Werte-Workshops, wo alle auch in die Verantwortung kommen, diese Workshops selber zu geben, ne, gehen wir in so eine Ownership für unsere Werte. Das ist die Basis für unsere Führung. Und dann gibt es diesen Change Alignment Stream und on top dann Kommunikationsskills, was wir alle kennen für Führung.
Ja.
Teamdynamik und so weiter. Und in diesem Dreiklang glauben und hoffen wir, dass wir die Organisation wirklich bereichern können. Wir hatten den ersten Workshop zum Change Alignment und da war das Feedback total positiv. Auch so, dass gefeedbackt wurde, sie hätten das sofort anwenden können. Es hätte geholfen im Umgang mit den Mitarbeitenden. Insofern versuchen wir auf jeden Fall, es aktiv zu etablieren und unsere Führungskräfte damit auch nicht alleine zu lassen, denn auch das ist nicht fair.
Ja, auf alle Fälle.
Wenn wir möchten, ja, dass jemand etwas kann, wir dürfen es nicht voraussetzen. Und wenn die Person es nicht kann, müssen wir helfen, dass sie es entwickeln kann. Hm. Wenn es dann scheitert, dann können wir über andere Gespräche sprechen. Hm. Aber erstmal müssen wir wissen, was wir wirklich von unserem Gegenüber möchten und im Zweifel helfen, dass es entwickelt werden kann.
Mm. Ah, das fand ich jetzt gerade auch eine ganz tolle Aussage. Man kann nicht immer erwarten, dass alle alles können. Aber man kann es formulieren, was notwendig ist zu lernen und dann die Hilfestellung zu geben und genau hinzugucken, was braucht man, damit man das lernen kann. Und das, was man lernen will oder das, um was es geht, muss immer in Verbindung zu den Values sein, zu den Werten, die man hat oder dem Purpose im Unternehmen. Und dabei, das ist eine total starke Kulturarbeit. So, mit einer richtig guten Struktur an der Kultur, um quasi das Bewusstsein und die Fähigkeiten der Führungskräfte in dem Bereich zu entwickeln. Toll. toll, dass Edding dich an Bord geholt hat.
So. Danke, ich hoffe das.
Ja, sag mal, was möchtest du anderen mit auf den Weg geben? Anderen Unternehmen, damit es gelingen kann, eine gute Zukunft zu bauen?
Malt das hässlichste Pferd.
Super.
Und dann versucht nicht, das perfekt zu machen, sondern fangt erstmal an. Weil es gibt gerade noch keine Nonplusultra-Lösung. Es gibt nur Anfänge. Und je mehr Unternehmen anfangen und je mehr dieses Wissen geteilt wird, auch von dem, was nicht geklappt hat, perfekt. Negativwissen ist ultra wichtig. Können andere lernen.
Ja.
Und dass man dann wirklich auch, ich würde sagen, aus dem Konkurrenzdenken, so gut es geht, rausgeht und das Wissen und die Erfahrung untereinander teilt und sich auf kleine Fortschritte und kleine Erfolge zu konzentrieren. Weil ich meine, wenn es eine Blaupause gäbe, ja,
dann
würden
sie
ja alle machen.
Ja, klar.
Dann würden sie ja alle machen.
Ja.
Das heißt, sich trauen anzufangen, sich trauen auf die Nase zu fallen, sich richtig krass freuen, wenn kleine Sachen gut funktionieren und die Menschen mitnehmen.
Ja, das ist eigentlich schon dein persönliches Credo, könnte man sagen. Also malt das hässliche Pferd, macht euch auf die Reise, traut euch, auf die Schnauze zu fallen und feiert das, was ihr erreicht habt, gemeinsam miteinander.
Ja, so. Das ist eine Empfehlung von Herzen.
Das ist ein tolles Credo. Man kann es irgendwie noch erweitern und teilt es dann bitte den anderen mit, damit sie auch von jeder kleinen Gruppe, die sich auf den Weg gemacht hat, lernen kann. Von jeder kleinen und großen Gruppe. So, das auch. So.
Und wenn ich jetzt so ganz klassisch meinen Advice geben würde, einfach wenn es um Veränderung generell geht, dann würde ich immer sagen, Emotions first. Es gibt keine Veränderung ohne Gefühle. Das heißt, schaut euch die Menschen an, mit denen ihr arbeitet. Was wird bei denen Reaktionen auslösen? Habt Empathie dafür, weil ohne funktioniert es eh nicht. Und dann plant das in euren Zeitplan mit ein. Weil das ist der größte Fehler, der immer gemacht wird. Es wird ohne Emotionen geplant.
Ja.
Und sie sind unvermeidbar.
Das können wir gleich nochmal doppelt und dreifach unterstreichen. Emotions first.
So. Emotions first.
Emotions first. So. Und das auch mitdenken, wenn man Pläne entwirft, wenn man Zeitpläne entwirft, aber auch wenn man Strategien entwirft. So. Das, was den größten Aufschrei und die größten Schmerzen verursachen wird. So. Dass man das schon vorher vielleicht mal ins Auge gefasst hat.
No. Und ich meine, Widerstände sind die Emotionen, mit denen wir uns nicht auseinandergesetzt haben. Und wir wissen alle, Widerstände sind Produktionsabfall, Widerstände sind Gerüchte, das vergiftet unser Klima.
Ja.
Wir wissen auch Klima, schlechtes Klima zahlt nicht in Produktivität ein. Und da würde ich doch lieber darüber nachdenken, wie wir mit sowas arbeiten können, als zu denken, ich könnte das wegorganisieren und dann damit auf die Nase zu fallen.
Ja. Emotions first.
Emotions first.
Das war so viel wertvolle Erfahrung von dir und wertvolle Insights von dem, was du erlebst. So ganz konkret, so ohne die große Theorie, sondern wirklich ein guter Einblick in das, wie Veränderungsprozesse einfach sind, wo man jetzt gar nicht so in Jubelstürme ausbrechen kann, sondern dankbar ist für das, wir sitzen da drin und wir machen das. Wir haben uns auf die Reise gemacht und das ist doch eigentlich das, was wir am meisten feiern dürfen. Ein Unternehmen, was beschlossen hat, sich auf die Reise zu machen, nicht wissend, wo es landen wird, aber mit einer starken Vision, so regenerativ und CO2-neutral zu werden. So. Und du bist mittendrin und darfst es gestalten mit Emotions first.
Ich versuch's auf jeden Fall.
Super. Liebe Charlotte, das war so schön, mit dir jetzt hier gesprochen zu haben. Und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, so, ich werde ja dann auch in den Shownotes das Profil von Charlotte von LinkedIn teilen. Ihr könnt euch gerne mit ihr dann auch noch in Kontakt setzen. Ihr könnt ihr auch dann da die Fragen stellen. So, und genau. Und jetzt erstmal, liebe Charlotte, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei Heldenreise Zukunft dabei gewesen bist und so viel ermutigenden und zuversichtlichen Input gegeben hast. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, war mir eine Freude. Auf bald wieder. Ne?
Danke.
So, tschüss. Euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bis bald.
Vielen Dank, dass du meinen Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn likest, mich weiterempfiehlst oder mir eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt. Das hilft mir. Vielen, vielen Dank. Du kannst mir auch gerne schreiben, welche Themen dich interessieren. Und wenn du eine konkrete Frage hast, stell sie mir. Und ich werde sie direkt oder auch in einer Podcast-Folge beantworten. Danke, dass du heute mit dabei warst und mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Alles Liebe, tschüss und auf bald.